Die Teilprivatisierung und der Wettbewerb am freien Markt sind an der österreichischen Post nicht spurlos vorübergegangen. Viele Filialen, vor allem in den Regionen, sind zugesperrt und tausende Mitarbeiterinnen entlassen worden. Der eindrucksvolle Zuspruch von 100% für den St. Wolfganger Postgewerkschafter Markus Sammer muss wahrscheinlich auch vor diesem Hintergrund gelesen werden. Im Gespräch mit Mario Friedwagner berichtet der Gewerkschafter und Betriebsrat von der Stimmung in der Belegschaft der österreichischen Post.
Sie wurden in Ihrer Funktion als Postgewerkschafter mit eindrucksvollen 100% bestätigt. Für den gelernten Österreicher bedeutet das auch, wenn jemand so viel Zuspruch über alle Fraktionen hinweg findet, dass wahrscheinlich der Leidensdruck unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon eher hoch sein muss. Stimmt diese Annahme oder stimmt sie nicht?
Ja, muss man grundsätzlich zustimmen. Die Mitarbeiter haben das mittlerweile eingesehen, dass es einfach wichtig ist, dass man geschlossen dastehen muss über Fraktionsgrenzen hinweg, damit man einfach dementsprechend eine geschlossene Front gegen das Unternehmen hat. Und dass wir dann leichter unsere Forderungen durchsetzen können, wenn eben einfach alle dahinter stehen.
Was wären das jetzt beispielsweise für drei Kernforderungen?
Ja, die Kernforderungen, die wir haben, ist auf alle Fälle Schluss und Stopp mit den Privatisierungen. Es darf von der Post oder der Telekom nichts mehr weiter verkauft werden. Ganz wichtig bei uns sind auch mittlerweile die altersgerechten Arbeitsplätze. Und speziell natürlich auch bei den Kollektivvertragsverhandlungen, da ist es ja immer wichtig, dass man geschlossen steht.
Jetzt ist es aber so, dass bei der Post Strukturen über Jahrzehnte gewachsen sind. Das sieht man auch in der Zusammensetzung der Belegschaft. Da gibt es Beamte, da gibt es Angestellte, da gibt es Bedienstete nach dem Kollektivvertrag neu. Leistet das nicht auch irgendwelchen Vorbehalten, möglichen Vorbehalten in der Belegschaft Vorschub? Wie ist da die Stimmung und wie versucht man eben genau das zu vermeiden, dass etwaige Leute in der Unternehmungsführung da versuchen, einen Keil in die Belegschaft hineinzutreiben?
Ja, so viele verschiedene Dienstrechte und Verträge ist natürlich grundsätzlich fürs Unternehmen gut, weil es leistet ja den Vorschub, dass die Leute nicht mehr zusammenhalten, nur wir bringen das eigentlich ganz gut hin und muss sagen, ich bin natürlich direkt verwundert, wie die Kollegen untereinander zusammenhalten und so gesehen natürlich versuchen wir, die Unterschiede so gering wie möglich zu halten, sprich auch bei den Kollektivvertragsverhandlungen immer durch Sockelbeträge die niedrigeren Einkommensschichten sukzessive Richtung die höheren, oder sprich die alten Verträge wieder anzuheben.
Der Personalstand wird wahrscheinlich ähnlich wie bei anderen teilprivatisierten Betrieben sehr stark reduziert worden sein in den letzten 10 Jahren. Wie viele Leute musste denn da die Post abbauen? Also man sieht zumindest in den Filialen immer weniger Leute an den Schaltern. Das ist, glaube ich, auch den Konsumenten schon aufgefallen. Haben Sie da gewisse Zahlen?
Ja, Zahlen habe ich schon, aber zudem, man sieht immer weniger Leute bei den Schaltern hinter die Schalter stehen. Vor dem Schalter werden die Leute immer mehr. Man sieht es eben, wenn die Schlangen bis vor die Tür steigen. So die Zahlen, also wir kommen in der Größenordnung zwischen 25% und 40%, wo das Personal reduziert worden ist, sprich in Oberösterreich sicher schon über 1000 Arbeitsplätze weniger. Und ganz interessant ist, wenn man sich bei den Verteilzentren anschaut, vor gut 10 Jahren hat es nur 39 Verteilzentren in Österreich gegeben, mittlerweile halten wir bei 5.
Wie wirkt sich das auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus? Kann man das auch irgendwo statistisch ablesen, dass beispielsweise mehr Krankenstände über längere Zeit auch genommen werden müssen?
Es wird eigentlich auch immer behauptet, ist aber nicht korrekt. Man muss natürlich berücksichtigen, dass bei uns Durchschnittsalter in Oberösterreich schon fast 50 Jahre beträgt. Und das ist natürlich gerade, wenn man überlegt, dass die Kollegen bei uns einen ganzen Tag bei Wind und Wetter draußen sind, teilweise aus dem Auto 400 Mal aus- und einsteigen müssen, über eine Tonne Post befördern, ist ja das irgendwo sensationell. Und dann haben wir Krankenstandsquoten in den Stimmen teilweise von 1,5-2%. Und das, muss ich sagen, ist ein Wahnsinn.
Weil Sie gesagt haben, es sind so viele Verteilzentren auch zugesperrt worden, beziehungsweise in Oberösterreich in den letzten Jahren bis zu 1000 Menschen in die Pension geschickt worden. Da kommt für mich jetzt die Frage der Verwaltungsreform ins Spiel. Wie schaut das letztendlich? Es wird immer diskutiert über die Verwaltungsreform, die sei so wichtig und da ist so viel zu holen in der österreichischen Verwaltung. Wie schaut das dann auf der anderen Seite der Medaille aus? Also was passiert mit jenen Leuten, die da in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren abgebaut wurden? Müssen die in die Frühpension gehen? Muss die dann der Steuerzahler sozusagen quersubventionieren oder werden die, wie man es auch schon mal gehört hat, in den Polizeidienst übernommen? Was passiert mit den Leuten?
Ja, grundsätzlich entlassen wurde kein einziger. Das haben wir zusammengebracht. Durch das, dass wir ein relativ hohes Durchschnittsalter haben, sind natürlich einige von denen in Pension gegangen, die nicht mehr nachbesetzt wurden. Dann sind einige zum Bundesasylamt gewechselt, zur Justiz, zur Polizei. Das hält sich allerdings in Grenzen. Und wie gesagt, es sind auch Sozialpläne von uns ausverhandelt worden. Aber grundsätzlich ist natürlich der Druck und alles wesentlich mehr geworden. Und wenn ich da Verwaltungsreform her, da stellen sie mir schon über die Haare auf, weil man muss ja da ein bisschen weiterdenken. Weil wenn ich da von Einsparungen rede, wo spare ich ein? Einsparen tue ich natürlich nur beim Personal und der Verwaltungsreform heißt massivster Personalabbau. Und wenn ich mir das bei der Post Österreich weiter anschaue, ist es dasselbe. Seit wir verkauft worden sind, sind an die insgesamt fast 14.000, 15.000 Arbeitsplätze vernichtet worden. Das muss man natürlich auch sehen.
Diese Entwicklung trägt ja auch dazu bei, dass viele von diesen Postpartnern, also die gerade in den Regionen, die Postämter, die geschlossen wurden, ja, ersetzen sollten, dass viele von diesen mittlerweile auch wieder zusperren, weil unter so engen Rahmenbedingungen es nicht leicht ist zu realisieren. Also ist für viele das auch dann ja, ein Geschäft geworden, das nicht wirklich ein Geschäft ist?
Naja, grundsätzlich sind natürlich die Aufgaben auch so vielfältig. Und man hat es ja bei der Post, also bei uns gesehen, dass man da auch Spezialisten braucht dafür. Und ich glaube, viele von den Privaten, von den Postpartnern am Markt, das können sie einfach nebenbei machen. Dem ist aber nicht so. Und wenn die natürlich da Personal einstellen müssen dafür, dann wird sich das Ganze nicht mehr rechnen. Und dann sind wir auch wieder dort. Dann sperrt der Postpartner zu und so wie es jetzt in St. Wolfgang gerade ist, dann muss halt wieder die öffentliche Hand herhalten. Und so versucht man halt, dass die Gemeinde das jetzt wieder erledigt. Im Endeffekt wird das Ganze halt nur verschoben.
Jetzt heißt es ja immer, das war aber trotzdem notwendig, diese regionalen Stellen, diese regionalen Postämter zuzusperren, die Post auf Vordermann zu bringen, zu reformieren, eine schlanke Struktur zu finden. Ich habe beispielsweise auch Aussagen von Politikern im Gedächtnis, die sagen, ja, für den Steuerzahler zahlt sich das aus. Da gibt es auch Einnahmen für den Finanzminister. Wie sehen Sie denn das letztendlich? Stimmt es jetzt, dass Privatisierungen schon auf eine gewisse Art und Weise einen Sinn machen oder sind sie gänzlich falsch?
Na, grundsätzlich, wenn ich sage, es kommen Einnahmen für den Finanzminister, wenn ich privatisiere und das Ganze an der Börse handelt, habe ich erstens sehr kurzfristig einen Gewinn, indem ich die Aktien verkaufe. Je nachdem, wie viel der Staat hält, muss er dann die Gewinne teilen. Also kann ich dem Ganzen jetzt so nicht zustimmen, dass mehr Gewinne bringen. Grundsätzlich vertreten natürlich wir die Ansicht, gerade in diesem Bereich sind die Privatisierungen absolut sinnlos. In dem Dienstleistungssektor, wie es bei uns ist, wenn da geht es eben einfach nur mehr um Aktienkurse, nur mehr um Gewinne. Da bleiben auf alle Fälle die Menschen auf der Strecke und unsere Kollegen, unsere Zusteller, die betreiben ja da sehr viel, muss ich schon fast sagen, soziale Dienste. Sie kommen ja zu teilweise ältere Leute oder alte Leute, wo der einzige Ansprechpartner den ganzen Tag nur mit der Zusteller oder die Zustellerin ist. Das darf man natürlich da auch nicht außer Acht lassen. Nur einen börsennotierten Unternehmen interessiert das überhaupt nicht, ob der da jetzt soziale Dienste leistet oder nicht. Da geht es nur mehr um einen Gewinn und der muss maximiert werden. Und wie gesagt, wenn ich im Gegenzug 15.000 oder 14.000 Arbeitsplätze verliere, weiß ich nicht, ob die Rechnung dann so aufgeht. Es sind ja bei der Post, glaube ich, in den letzten Jahren weit über 1 Milliarde Euro an Dividenden ausgeschüttet worden. Fast Hälfte ist an Private gegangen und soweit wir informiert sind, sitzt mittlerweile der Großteil der Aktieninhaber der Post AG im Ausland. Das sprich, unsere Gewinne werden da zum Großteil ins Ausland transferiert und das, glaube ich, kann nicht Sinn und Zweck sein.
Also es ist nicht so, wie es oft dargestellt wird, dass die Privatisierungen auch einen Beitrag leisten zum Gemeinwohl, in dem eben höhere Gewinne lukriert werden und diese ja wohl ins Budget des Finanzministers fließen.
Gemeinwohl sah die, dass positiv ist, wenn um 14.000 Leute mehr Arbeit haben, die eine Perspektive haben, da eine Familie leben kann davon. Das, glaube ich, war dem Gemeinwohl wesentlich besser. Und die anderen Leute nicht so unter Druck setzt, dass sie mit 50, 55 Jahren ausbrennt sind, dass sie nicht mehr kennen. Und da muss auch wieder die Allgemeinheit erhalten. Das ist ja der Wahnsinn. Das heißt, die Gewinne werden kassiert, werden privatisiert und die ganzen Kosten und Aufwendungen, die darf dann wieder die Allgemeinheit tragen.
Jetzt sind Sie als Postgewerkschafter natürlich auch in der Gewerkschaft vernetzt. Gerade bei uns ist die Tourismusbranche sehr stark. Da gibt es relativ wenig gewerkschaftliche Organisationen im Vergleich zu anderen Arbeitsbereichen. Wie schaut es denn in diesen anderen Arbeitsbereichen aus? Gibt es da ähnliche Problemfälle, wie Sie es jetzt wahrnehmen im Bereich teilprivatisierter, ehemaliger verstaatlichter Betrieb? Kann man da irgendwelche Tendenzen ablesen, dass der Arbeitsmarkt insgesamt unter Druck wäre und dass es immer irgendwie ähnliche Strukturen sind, die da zur Anwendung kommen?
Ja, bin überzeugt davon, gerade in diesen Bereichen, wo die Mitarbeiter sehr schlecht organisiert sind. Bei uns in Oberösterreich, bei der Postgewerkschaft sind wir zurzeit auf Organisationsdichte von über 75%. Und ich glaube, das ist ganz gut und durch das bringt man auch was weiter. Und das ist einfach das Problem, wenn wir es im Tourismus angesprochen haben, glaube ich, leider fast oder sehr wenig bei der Gewerkschaft sind. Und man sieht sehr mit den ganzen Arbeitsverhältnissen, wo einfach einer 3, 4 Jobs braucht, damit er das Auslangen empfängt, aber nicht nur Frauen. Bei denen ist es natürlich ganz extrem, weil die, sage ich, werden da direkt ausgebeutet. Und da kann man wirklich nur einen Tipp geben, sie in der Gewerkschaft organisieren, das bringt wirklich da nur Vorteile. Und man sieht es ja bei uns, bei den Kollektivvertragsverhandlungen und so, da kann man auch einen Druck erzeugen. Und das ist halt, wenn ich nicht organisiert bin, ist halt das sehr schwierig.